Haben wir die Präsentation? Können wir die einblenden? Heute haben wir ein besonderes Thema, passend zum dritten Advent. Ich habe mal so ein kleines Rätsel, die bei Facebook sind, die haben das schon mal gesehen. Dann können wir. Oh, das funktioniert leider gar nicht. Nicht so, wie ich es gehofft habe. Hätte ich ein Bild einfügen sollen, nicht die Zeichen. Naja, gut. Da fehlen ein paar Sachen. Da fehlt noch so eine Friedenstaube und noch Berge. Aber vielleicht kann man so erraten, was könnte grob, also wir haben so ein Herz, und dann muss man sich dann einen Berg vorstellen und Füße und eine Friedenstaube, ein Mikrofon, eine Krone. Also es geht heute um schöne Füße, liebliche Füße. Ich hatte auch überlegt, ob ich heute mal barfuß hier vorne stehe, aber es ist dann vielleicht doch die falsche Jahreszeit dafür. Und es geht um eine gute Nachricht, die gebracht wird von diesen Füßen über Berge hinweg. Und wir möchten uns mit einem Text beschäftigen. Aber bevor wir diesen Text uns anschauen, möchte ich, dass wir uns ein Video zusammen angucken, was sehr gut auf den Punkt bringt, worum es in diesem Text geht. Und dann gucken wir nochmal zusammen in diesen Text rein. Können wir das Video abspielen?
Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war. Einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert? Hat unser Gott uns im Stich gelassen?
Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
Alles scheint verloren.
Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen.
Schöne Füße?
Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
Welche Nachricht denn?
Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht?
Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt.
Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht.
Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn und erkennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte, nämlich dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich 12 Jünger aus, als Bild für die 12 Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden.
All das wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden.
Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz.
Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen.
Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt.
Und sie sollen jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat.
Was ich so stark finde an diesem Video, der auf diesen Text eingeht, den ich gleich lesen werde, ist, dass er uns zeigt, Weihnachten, wenn wir das feiern, begonnen mit Heiligabend und dann die zwei Weihnachtstage, das ist kein Ereignis, das für sich alleine steht. Manchmal vergessen wir das so. Dann hoppen wir von einem Fest zum nächsten. Aber diese verschiedenen Feste sind miteinander verbunden. Sie erzählen eine große Geschichte. Und das ist die Geschichte von Jesus. Und es gibt eine direkte Verbindung, wie wir sie auch im Video gesehen haben, zwischen Weihnachten und Karfreitag und Ostern. Es ist eine Linie, die wir ziehen können zwischen diesen Ereignissen. Und ich möchte jetzt den Text lesen aus Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Jesaja 52, 7 bis 10. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen aller Völker. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Wie willkommen sind die Füße der Freudenboten. Luther übersetzt das so schön mit, wie lieblich sind diese Füße der Freudenboten. In dem Text geht es zunächst einmal um Israel selbst. Wir müssen diese Texte in ihrem Zusammenhang anschauen. Und wenn wir uns Jesaja durchlesen, sehen wir, hier geht es zuerst um das Volk Israel selbst. Sie sind ins Exil gekommen für ihre Sünden. Sie sind aus ihrem Volk, aus ihrem Land vertrieben worden, mussten sich woanders eine neue Heimat aufbauen. Und da standen Fragen im Raum für das Volk. Hat uns Gott vergessen? Kümmert er sich noch um uns? Sind wir noch sein Volk? Ist er noch unser Gott? Gibt es ihn überhaupt noch? Und dieser Text blickt nach vorn auf diese Befreiung aus dem Exil. Darauf, dass das eines Tages zu Ende sein wird. Aber dieser Text blickt dann noch weiter nach vorne. Und da haben wir dann die Verbindung, um die es auch geht in dieser Weihnachtszeit. Nämlich auf ein zukünftiges Friedensreich. Auf ein ewiges Friedensreich, wo Gott selbst als König auf dieser Welt herrschen wird. Und wir sehen in diesem Text diese Freudennachricht, die gebracht wird. Gott ist immer noch dein König. Gott bekennt sich hier zu seinem Volk. Er sagt immer noch Ja zu den Juden, Ja zu Israel. Und er verspricht, dass er zurückkommen wird. Er verspricht, dass er ein Reich aufbauen wird, in dem er selber herrschen wird. Und was hier beschrieben wird, so in diesem Text, mit diesem Freudenboten, der über die Berge kommt, das ist für damalige Zeiten ein sehr normales Ereignis gewesen. Wir haben heute Nachrichten, die wir innerhalb von Sekunden präsentiert bekommen. Über Fernsehen und Radio, über Facebook und WhatsApp, über Twitter, über andere Möglichkeiten. Innerhalb von Sekunden sind wir über alles informiert, was auf der ganzen Welt geschieht. Aber damals war das nicht so. Da gab es alle diese Möglichkeiten nicht. Und wenn man informiert werden wollte über das, was an anderen Orten geschieht, war man darauf angewiesen, dass Menschen aus diesen Orten kamen und diese Informationen mit sich brachten. Deshalb waren Händler gern begehrt, die von Stadt zu Stadt reisten, weil sie die neuesten Nachrichten mitbrachten. Oder andere Reisende. Aber wenn es mal schnell gehen musste, wenn eine wichtige Nachricht gebracht werden musste, von einem Ort zum anderen, dann hatte man Boten, die man geschickt hat. Und sie waren von Weitem zu sehen. Und hier wird beschrieben, wie so ein Bote über die Berge Israels läuft. Und ich habe das schon am Freitag im Seniorencafé erzählt. Hier im Norden muss man ja vielleicht erklären, was Berge sind. Das sind so große Erhöhungen, die so aus der Erde rausragen, so wie große Deiche, nur viel, viel größer. Ihr habt das ja nicht so oft vor Augen hier im Norden. Und die laufen dann über diese Berge und man sieht den vielleicht schon, wie er über eine Bergkuppe da hinten rüberläuft und dann wieder ins Tal und wieder hoch und wieder ins Tal und wieder hoch und man sieht diesen Boten von Weitem schon laufen. Vielleicht hört man ihn schon von Weitem rufen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sieht manchmal Leuten, die eine Nachricht übermitteln, an was für eine Nachricht sie einem bringen. Ob es eine gute Nachricht ist, sieht man am Gesicht des Boten an, oder ob es eine schlechte Nachricht ist, sieht man am Gesicht des Boten an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal schlechte Nachrichten überbracht worden sind, über den Tod eines geliebten Menschen oder andere schlechte Nachrichten. Oder ob euch gute Nachrichten gebracht worden sind, über die Geburt von Kindern zum Beispiel. Wir haben ja Sven hier vorne gesehen und André und Hannah und Anna, die Eltern geworden sind. Das sind gute Nachrichten. Und über die freut man sich. Und sie lassen die Welt in einem anderen Licht erstrahlen. Die machen die Welt heller und fröhlicher. Und man hat vielleicht diesen Boten, der über die Berge gelaufen kommt, schon angesehen, was für eine Botschaft er bringt. Er ruft laut, er jubelt, er freut sich. Und die Leute nehmen ihn dann freundlich auf. Dieser Mann hat gute Nachrichten für uns zu bringen. Und dieser Mann hat nicht nur eine Nachricht zu bringen, irgendeine, sondern dieser Mann bringt dem Volk Israel die beste Nachricht, die sie bekommen können. Gott hat euch nicht vergessen. Auch wenn ihr denkt, dass ihr allein gelassen worden seid von Gott. Gott hat euch nicht vergessen. Und er wird zurückkehren als König. Er wird euch wieder ins ein Friedensreich zurückbringen. Er selbst wird wieder herrschen bei euch. Die beste Nachricht, die sie hören konnten. Und in dieser Weihnachtszeit denken wir daran, dass auch wir eine gute Nachricht bekommen. Ein Evangelium, wie wir es im Video gesehen haben. Eine gute Nachricht. Und auch, dass wir selbst Freudenboten sein dürften. Und wir die beste Nachricht der Welt mit uns tragen dürfen, hinaus in die Welt. Und ich vergesse oft, weil es so Gewohnheit ist, dass wir diese Nachrichten hören, ich vergesse oft, dass das, was wir an Weihnachten, was da angefangen hat und was in Ostern seinen Höhepunkt hat, dass das die beste Nachricht der Welt ist. Und in der Krippe in Bethlehem nahm diese gute Nachricht ihren Anfang. Was ist das nun aber für eine Botschaft, die der Bote über die Hügel bringt? Ich habe es schon erwähnt. Das erste ist, der Gott Israels ist immer noch Herrscher, ist immer noch König, ist immer noch in der Macht. Die Juden hatten Angst, dass Gott sich für sie nicht mehr interessiert, dass Gott ihnen nicht mehr helfen kann. Aber Gott macht deutlich, was da passiert ist. In Jesaja sagte das, Jesaja 50, wieso diese Situation entstanden ist, in der die Juden dort leben. In Jesaja 50, die Verse 1 bis 3 lesen wir, so spricht der Herr. Wo ist denn die Scheidungsurkunde, mit der ich eure Mutter fortgeschickt habe? Wo ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft habe? Seht, wegen eurer bösen Taten wurdet ihr verkauft. Wegen eurer Vergehen wurde eure Mutter fortgeschickt. Warum war niemand da, als ich kam? Warum gab niemand Antwort, als ich rief? Ist meine Hand denn zu schwach, um zu befreien? Fehlt mir die Kraft, um zu retten? Durch meine Drohung trockne ich das Meer aus. Ich mache Flüsse zur Wüste. sodass die Fische verfaulen aus Mangel an Wasser und sterben vor Durst. Ich kleide den Himmel in Schwarz und hülle ihn in ein Trauergewand. Gott macht hier deutlich in Jesaja 50, dass er nicht machtlos ist. Und er macht deutlich, dass er nicht desinteressiert ist am Schicksal des Volkes, sondern er macht deutlich, wie es euch geht. Das hat mit dem zu tun, wie ihr gelebt habt als Volk Israel. Und da müssen wir zurückdenken, was ist passiert mit Israel? Als Gott Israel aus Ägypten befreit hat, aus dieser Fremdherrschaft, da hat er einen Bund mit ihnen geschlossen, am Sinai. Ein Bund, der auf Gegenseitigkeit aufgebaut ist. Gott hat gesagt, ich habe euch befreit, also habt ihr meine Macht gesehen. Und ich möchte euer Gott sein. Ich möchte auf euch aufpassen und ich möchte euch segnen und ich möchte euch bewahren und beschützen und ich möchte euch in Überfluss leben lassen. Euer Beitrag dazu ist, dass ihr treu zu mir haltet, dass ihr mich nicht gegen andere Götter eintauscht oder andere neben mich stellt, sondern dass ihr gehorsam seid und treu zu mir steht. Gott ist ein gerechter König. Das vergessen wir vielleicht manchmal. Und Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass jeder alles bekommt, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott sich selbst auch unparteiisch an einen höheren Maßstab hält. Und dieser höhere Maßstab ist dieser Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat in dieser Situation. Gott hält sich an die Bedingungen des Bundes und er erwartet das auch von seinem Volk. Also Gott ist ein gerechter Gott und er nimmt den Bund ernst, den er mit Israel geschlossen hat und er erwartet von Israel genau das Gleiche. Aber Gott ist nicht nur ein gerechter König, sondern da ist eine zweite Seite bei Gott, eine mutmachende Seite. Gott ist auch ein gnädiger König. Wir sehen schon etwas davon in Jesaja 52. Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalem, denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei, also er krempelt die Ärmel hoch vor den Augen aller Völker. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Und nur ein bisschen weiter in Jesaja 54 finden wir weiter seine Gnade. Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt, schäme dich nicht, du wirst nicht enttäuscht. Denn die Schande in deiner Jugend wirst du vergessen. An die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl. Herr der Heere ist dein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau verstoßen, die man in der Jugend geliebt hat, spricht dein Gott. Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Angesicht in aufwallendem Zorn, aber mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir, spricht dein Erlöser, der Herr. Wie in den Tagen Noahs soll es für mich sein, so wie ich damals schwor, dass die Flut Noahs die Erde nie mehr überschwemmen wird. So schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, meine Huld wird nie von dir weichen, und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Und das ist das Zweite, was der Bote zu bringen hat, der über die Berge läuft. Damit, dass Gott immer noch König ist und damit, dass Gott ein gnädiger König ist, ist verbunden, Gott wird Rettung schenken. Er wird Frieden bringen und er wird das Recht wiederherstellen. Er wird die Welt wieder in einen guten Zustand führen, so wie es immer gedacht war. Gott stellt nicht nur einseitige Ansprüche. Gott ist nicht jemand, der nur fordert und nicht gibt, sondern Gott hält seinen Teil ein und er geht weit über das hinaus, was er eigentlich bringen müsste. Und er gibt dem Volk eine Anzahlung seiner Gnade, dass er nämlich Israel aus dem Exil zurückholt. Das ist eine Anzahlung an dieses zukünftige Friedensreich, was noch wartet. Und er hat dem Volk versprochen, dass er es immer wieder beschützen und bewahren wird. Und wir haben das erleben können, wenn wir uns in die Geschichte mit der Geschichte Israels beschäftigen, der Juden. wie viel Verfolgung sie erleiden mussten, wie viel Unterdrückung, wie oft man versucht hat, sie auszurotten. Und wir Deutschen wissen, was bei uns geschehen ist, welche Schuld unser Volk auf sich geladen hat. Und dass wir es fast geschafft hätten, die Juden auszurotten, wenn Gott nicht seine Hand über sein Volk gehalten hätte. Und er hat es bewahrt und er hat es beschützt und er hat es immer wieder gerettet. Sonst gäbe es heute keine Juden mehr auf dieser Welt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Das sind diese zwei Nachrichten, die der Freudenbote mit sich bringt. Gott ist immer noch Herrscher und Gott ist gnädig und er schenkt Rettung und Frieden und Bewahrung. Aber wie lautet jetzt unsere Freudenbotschaft? Was dürfen wir über die Hügel und Deiche zu den Menschen tragen? Im Grunde ist es die gleiche Botschaft, die wir auch bei Jesaja finden. Können wir unsere Präsentation anmachen? Die erste Nachricht ist, es gibt einen Gott und ja, das ist eine gute Nachricht für dich. Wir müssen in Deutschland viel früher ansetzen als bei den Juden. Für die Juden war es klar, es gibt Gott. Die Frage war nur, denkt er noch an uns? Und wir hier in Deutschland 2017, 2018, 19, 20, wir müssen den Menschen eine viel grundlegende Nachricht mitbringen. Es gibt Gott. Er ist Wirklichkeit. Das ist kein Hirngespinst, sondern er lebt. Und dass er lebt, ist eine gute Nachricht für dich. Dass er da ist, ist eine gute Botschaft für dich. Und wir beschäftigen uns ja an vielen Sonntagen mit den Expeditionen in die Urgeschichte. Und dort sehen wir, was dieser Gott gemacht hat, dass er die Welt erschaffen hat und dass er das Leben geschenkt hat. Und mit diesem Leben hat er auch dem Leben Sinn und Ziel gegeben, eine Ausrichtung, einen Auftrag für unser Leben, durch den unser Leben wertvoll und sinnvoll wird. Deshalb ist das eine gute Nachricht. Da, wo einer ist, der etwas schafft und Sinn hineingibt, da dürfen wir Sinn finden und dürfen wir Antworten finden und dürfen wir Wert finden für unser Leben. Denn was ist die Antwort derer, die sagen, es gibt keinen Gott? Was können sie für eine Hoffnung geben? Ihre Antwort lautet, dein Leben ist das Zufallsprodukt einer launischen Natur. Du bist nur ein Unfall der Geschichte. Du bist Zufall. Du bist nicht gewollt. Du bist nicht beabsichtigt. Dass es dich gibt, ist genauso unwichtig, wie dass es dich nicht gäbe. Es spielt alles keine Rolle. Und wir sind nur umherlaufende Klumpen aus Fleisch und Blut. Mehr nicht. Das ist die Antwort, die uns ein gottloser Glaube geben kann. Wir sind ohne Bedeutung und wir haben keinen Sinn in unserem Leben. Woher soll der auch kommen? Der einzige Sinn, den wir haben können in unserem Leben, ist der, den wir uns selbst geben. Eine Illusion, die wir uns einreden, dass wir uns vormachen, unser Leben hätte Sinn. Aber wir finden in einem gottlosen Glauben keinen Sinn für unser Leben. Wir sind nur Zufallsprodukte in einer gottlosen Welt. Aber Gottes Antwort ist eine andere. Die Antwort der Bibel, die gute Nachricht, ist eine andere. Nämlich, dass du gewollt und geliebt bist. Dass du, so wie du bist, von Gott gemacht bist. Und dass du einen Sinn hast und ein Ziel, einen Ursprung und eine Ausrichtung. Dass dir dein Sinn geschenkt worden ist und dass du ihn dir nicht selbst erfinden musst, selbst darum ringen musst, was dein Platz in dieser Welt und dein Sinn in deinem Leben ist. Und dass auch die Frage nach dem Wert, wer du bist und woran du festmachst, wie viel Wert du bist, dir nicht selbst verdienen musst, abrackern musst, erkaufen musst, sondern auch das ist dir geschenkt, alleine weil du bist. Und du musst keinem etwas beweisen. Das ist die gute Nachricht. Und du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, wie du es haben willst. Ob du Gottes Angeboten annimmst, eines sinnerfüllten Lebens, oder ob du lieber mit der Illusion lebst, eines sinnvollen Lebens ohne Gott nachzujagen und ohne dabei jemals an ein Ziel zu kommen, weil du in die falsche Richtung läufst. Wie möchtest du es haben? Es gibt einen Gott und das ist eine gute Nachricht für dich. Und auch der zweite Teil der Botschaft Jesajas ist Teil unserer guten Nachricht. Gott macht dich wieder heil und stellt dich wieder her. Das ist die gnädige Seite Gottes. Gott macht dich wieder heil und stellt dich wieder her. Und dieser Teil ist für uns natürlich ganz konkret verbunden mit einem Namen, um den es auch an Weihnachten geht, mit Jesus Christus. Durch Jesus verstehen wir, echte Rettung kann es nicht geben, indem wir nur an unseren Umständen etwas verändern. Die Welt wird nicht heil dadurch, dass wir irgendwelchen Versprechen hinterherlaufen, dass die Welt wieder besser wird. Von sich aus. Wir müssen nur an den Umständen etwas ändern. Das ist diese sozialistische Utopie. Ändere die Umstände und alles wird wieder gut. Der Mensch an sich ist ja gut. Sein Problem sind nur die Umstände. Das ist falsch. Ändere die Umstände und es wird nichts passieren. Weil das Grundproblem woanders liegt. Und für die Wiederherstellung dieser Welt und für die Wiederherstellung des Friedens in dieser Welt muss das Grundproblem angepackt werden. Und weißt du, was das Grundproblem ist in dieser Welt? Du. Du bist das Grundproblem in dieser Welt. Oder ich sag's mal ein bisschen anders, ganz allgemein. Der Mensch, der in Sünde und Ungehorsam lebt, der sich gegen Gottes guten Willen auflehnt, das ist das Grundproblem in dieser Welt. Nicht die Umstände, sondern die Umstände sind Folgen unserer Entscheidungen. Wir sind das Grundproblem in dieser Welt. Und es gibt eine Lösung für dieses Grundproblem. Der Schlüssel für diese Lösung ist das Baby in der Krippe, das wir feiern an Heiligabend und Weihnachten. Das Baby, das einen anderen Weg zeigt. Das Baby, das dieses Grundproblem anpackt, dass wir wieder Frieden mit Gott schließen dürfen und unser Leben auf eine neue Grundlage stellen dürfen. Und dann kann die Welt sich ändern. Dann können die Umstände verändert werden. Und dann hat das auch Bestand. Und auch das finden wir in Jesaja 53. In Jesaja finden wir diese Aussagen. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn. Wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Sie schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerz auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil, zu unserer Wiederherstellung lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hatte und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettet den, der sein Opfer als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Wieder die Verbindung zwischen Weihnachten und Karfreitag und Ostern. Jesus ist gekommen als dieses Baby in der Krippe. Und er ist nicht dieses Baby geblieben, sondern er ist groß geworden. Und er hat sich zerschlagen lassen am Kreuz, damit du heil werden kannst. Damit du wiederhergestellt werden kannst. Und das ist möglich, wenn du anerkennst, ja, Gott ist da. Es gibt ihn. Das ist eine gute Nachricht. Und wenn du Gottes Anspruch und sein Angebot anerkennst und wenn du bereit bist einzugestehen, dass du in die falsche Richtung läufst. Du kannst nur dann in die richtige Richtung laufen, die Sicherheit verspricht, wenn du einsiehst, dass du vorher in die falsche Richtung gelaufen bist. Anders geht das nicht. Und genau dafür ist Jesus Mensch geworden, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir dieses Angebot bekommen, dass wir Frieden finden dürfen bei Gott, bei Jesus. Und dieser Jesus wird einmal zurückkommen, auch daran denken wir an Weihnachten, dass er wiederkommen wird, um das zu Ende zu führen, was er angefangen hat, als er zuerst gekommen ist. Aber bevor Jesus seine Jünger verlassen hat, gab er ihnen einen Auftrag. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir das vor Augen haben in dieser Weihnachtszeit. Geht hinaus in die Welt und seid Freudenboten. Gott ist nah und Gott ist dir. Gott ist da und Gott ist dir nah. Gott ist da und Gott ist dir nah. Das ist unsere gute Botschaft, die wir in die Welt hinaustragen. Und du bist eingeladen, sie anzunehmen, auch heute Morgen, hier an diesem dritten Advent. Amen.